Talk mit Thies. Mit
Thies. Christina Vogel ist unser Bahnradstar, sehr erfolgreich auch neulich wieder bei den Weltmeisterschaften in den Niederlanden. Im Gegensatz zu ihren Gegnern werden wir Spaß mit ihr haben. Jetzt hallo nach Erfurt.
Hallihallo.
So, also, ja, du bist natürlich guter Laune, ne? Nachher wieder all dem, was du in letzter Zeit schon wieder geschafft hast, du.
Also, ich habe immer gute Laune, warum soll man eine schlechte Laune haben?
Ehrlich? Ne? Aber irgendwann hattest du schon mal schlechte Laune in den letzten 12 Monaten.
Ja, ab und zu. Aber ich bin eigentlich jemand, ich lache eigentlich ganz viel. Also ich habe eigentlich doch mehr, viel, viel mehr gute Laune als schlechte Laune.
Ich glaube, ich weiß auch, wann du schlechte Laune hattest. Als jetzt. Du die Quali nicht mit deiner Partnerin Miriam fahren durftest.
Ja. Nein.
Nein, aber das war schon schlimm, oder?
Anders für mich. Also, ja, wir mussten es halt eben fahren. Wir müssen auch konkurrenzfähig sein. Und die Pauline Grauasch ist halt einfach eine Nachwuchsfahrerin, die sich etablieren möchte. Und es war klar, dass der Weg halt nicht gemeinsam geht, wie es gewohnt ist, mit Miriam und mir, sondern mit einer dritten Person. Und im Endeffekt hat das Team gewonnen. Und dadurch kann ich die erste Serie halt eben auch sparen. Und ja, ist wie es ist, ne?
Jetzt sagst du, es ist wie es ist. Aber du warst schon sauer, oder nicht? Oder hast du es damals auch so locker genommen?
Nein, also... Wir konnten uns anpassen. Ist ja nicht so, dass Pauline von Netz auch gleich da war und überraschend für uns war. Also die Saison hat sich schon so abgezeichnet, dass er für dich auch da ist und auch der Bundestrainer sie mit einarbeiten möchte. Ich meine, perspektivisch geht es natürlich auch in Richtung 2020, Olympische Spiele in Tokio. Und auch da muss sie konkurrenzfähig bleiben und auch je mehr Wettkämpfe, desto besser ist es auch für sie. Und Miriam und ich, wir haben uns lange daran gewöhnen können und es im Kopf für uns... Naja, ich sag mal so, ja, irgendwie ebnen können und festigen können, dass nicht nur wir zwei alleine sind, sondern dass noch jemand mit dabei ist.
Ja. Also, ja, die Bahnrad-Weltmeisterschaften, die sind uns auch noch gut in Erinnerung hier. Deine 10. Medaille hast du geholt, bist gleichgezogen beim Rekord. Wer so viel gewonnen hat und auch immer so gut drauf ist wie du, der kann das ja eigentlich locker angehen. Aber im Nachhinein haben wir dann doch gesehen, du hast einen unglaublichen Druck gehabt.
Jetzt muss ich an der Stelle korrigieren. Es war die 10. und 11. Goldmedaille.
Die 11. habe ich dir die 11. habe
genau.
ich doch. Natürlich, die habe ich ja unterschlagen.
Die
11.
Goldmedaille. Müssen wir auch korrekt sein.
Und mehr als das noch.
Ja, man merkt natürlich, je mehr Titel ich sammle, desto höher ist die Fallhöhe einfach auch. Ne? Und die ganze Welt, die guckt auf mich, die wartet eigentlich, dass ich gewinne. Man wartet drauf, man bereitet sich darauf vor. Ich bin die am meisten vorher studiert worden ist, wie ich reagiere, wie ich ticke bei gewissen Läufen und von daher macht es natürlich auch immer, es wird schwieriger von Jahr zu Jahr. Man könnte denken, man hat so viel erreicht, man könnte locker rangehen, aber
total.
Im Gegenteil, es wird eigentlich schlimmer von Jahr zu Jahr.
Also du bist einfach die Gejagte.
Ja.
Du bist der Fuchs auf der Jagd.
Sozusagen. Ja. Nein, der Fuchs jagt ja. Ich
der Fuchs jagt, stimmt.
Ich bin da quasi der Hase.
Ja, aber
wenn der Hase nicht gefangen werden möchte.
Aber so, auf einer Fuchsjagd werden doch Füchse gejagt, oder nicht?
Nee, auf einer Fuchsjagd werden auch Hasen gejagt.
Aber du hast recht. Ich dachte, die Menschen auf den Pferden, die jagen die Füchse, aber das ist Quatsch.
Nee, die jagen mit den Füchsen.
Mit den Füchsen die Hasen.
Genau.
Siehst du mal, ich kenne mich da gar nicht so aus. Ein Fuchsjagd habe ich absolut Nachholbedarf.
Auf den Sonntag machen wir hier noch Lehrstunde.
Also du hast gerade gesagt, auf mich gucken alle und sie gucken vor allem, wie reagiert sie? Was sind so die kleinen Dinge, auf die Konkurrenten dann wirklich tatsächlich schauen? Was können sie denn lesen an deinen Reaktionen und wann brauchen sie diese Informationen?
Na, die Taktik allgemein. Also natürlich ordnet man sich auch mit der Zeitverkalkulation ein, mit der Grundständigkeit und daran passt man die Gänge ohne Taktik halt eben auch an. Und sowas wie reagiere ich, wenn jemand abfährt oder wie bin ich, wenn ich von hinten fahre, von vorne fahre und so eine Kleinigkeiten, diese Facetten, die halt jeder eigene hat, beziehungsweise manchmal ist man im Turnier das die bessere Fähigkeit und manchmal kann man das halt eben auch besser, darauf muss man sich auch einstellen. Und darauf stellen sich die Trainer auch eben ein und geben das halt eben auch dann die Sportlern halt mit. Und es ist halt die Kunst, jetzt über so eine lange Zeit unberechenbar zu sein, wo man sein eigenes Fahrstil hat.
Mhm. Aber woran erkennt man etwas bei dir? Ist das, wie du guckst? Ist das, was du mit den Armen machst? Oder dass du kurz vom Sattel hochgehst?
Nee, das sind ja so, wie man darauf reagiert, wie man die Taktik eben auch gestaltet. Wie mache ich was, wenn ich möchte, dass jemand schneller fährt vor zum Beispiel? Also wie lege ich mir die Person hin, dass es für mich die optimale Taktik ist? Und man probiert natürlich, wenn man von Taktik redet, probiert man der Gegnerin so lange glauben zu lassen, dass sie die Helmring ist, obwohl sie genau das macht, was ich machen möchte.
Mhm.
Und man probiert natürlich als Gegnerin genau das nicht zu machen. So, das nicht einfach, also schwer zu machen für die andere. Es ist schwierig zu erklären irgendwie.
Yeah,
also,
yeah.
Man muss es mal gesehen haben, dann denkt man, weiß ich, was ich meine.
Aber es ist ohnehin viel Psychologie dabei.
Ja, 50-50, sage ich mal.
Dort überhaupt auch beim Bahnradsport. Was ich ja ganz wunderbar fand, als Miriam neulich erzählt hat, sie habe zu dir ja gesagt, jetzt bei den Weltmeisterschaften in den Niederlanden, denk dran, 2012, als wir das erste Mal Weltmeister wurden, da hast du die Möhre gejagt. Da bist du hinter mir her und du hast in die Möhre gebissen. Du musst hier auch wieder in die Möhre beißen. Das muss klappen. Hat sie das wirklich so gesagt?
Ja, so ähnlich, aber ja, der Konz passt schon. Also es war so, dass ich 2012 wirklich Mentaltraining gebraucht habe. Also ein paar Sachen, die schwierig für mich waren damals noch in der Unfallbewältigung auch. Ich hatte ja einen schweren Unfall 2009.
Ja.
Und da hat meine Mentaltrainer tatsächlich gesagt, Christina, du bist wie ein Hase, der sich den ganzen steinigen Berg bis zur Möhre arbeitet und dann vor der Möhre sitzt und nicht reinbeißt.
Mhm.
Und es war tatsächlich so, dass 2012 wir unerwartet Weltrekord gefahren sind, im großen Goldfinale waren und ich am Start saß und dachte, jetzt beiß einfach in diese Möhre. Und ja, das ist halt irgendwie auch ein Slogan von mir und der Miriam. Zeigt wahrscheinlich auch die lange Freundschaft, wie lange wir miteinander Zimmer teilen, dass so eine kleine Insider, also Geheimnisse halt doch mal voneinander weiß und sich damit auch motivieren kann.
Ja, und du hast auch jetzt 2018 tatsächlich an die Möhre wieder gedacht?
Ja, mal wieder. Also die war lange weg, die Möhre.
Ja.
Und irgendwie habe ich sie wieder gebraucht, ja. Man hat ja so Kleinigkeiten, an die man sich irgendwie versucht, so im Kopf eben festzuhalten, ne? Und die Möhre, die war wieder da. Es war halt auch so, Miriam und ich sind das letzte Mal 2014 Weltmeister miteinander geworden im Teamsprint und oft waren wir schnell beim Weltcup und oder bei der Qualifikation dann die schnellsten, Turnierschnellsten, aber dann, wenn es wirklich den Sprung aufs Goldpodest zu kämpfen gab, standen immer daneben und haben es nicht geschafft. Und es wurde mal wieder Zeit. Ich meine, wenn ich jetzt an diese Interviewbilder noch denke, von den diese TV-Interviewbildern, ne, wie ich da geweint habe eigentlich. Aber vor Freude, das war halt einfach wirklich Erleichterung, weil wir haben halt so lange dafür gekämpft und konnten endlich wieder zugreifen.
Wo habt ihr euch eigentlich das allererste Mal getroffen? Du und Miriam, deine Partnerin.
Also Miriam wird mich schon öfter gesehen haben. Ich war noch, ich bin ein bisschen jünger als sie und war noch bei den Junioren.
Ja.
Aber das erste Mal in Erfurt, da mussten wir zusammen Lehrgang fahren, war noch zum ersten Mal zusammen im Zimmer. Ich glaube, das war 2008. Ja. Miriam, wenn du zuhörst, bitte korrigiere mich danach. ich war noch Juniorin und sollte mich aber auf eine Europameisterschaft vorbereiten in der U23 und hätte quasi als Juniorin schon in Altersklasse höher fahren sollen müssen. Bin dann aber gestürzt und habe mir so ein, beim Schlüsselbein ein paar Bänder gerissen und konnte danach das dann doch nicht machen. War leider schade, sonst wäre ich, sonst wären wir eine Ehe schon mehr miteinander gefahren. Genau, und seit 2008 sind wir quasi Zimmerfreunde oder Zimmernachbarinnen und Begleitpersonen.
Und die erste Begegnung war an der Bahn oder in einem Besprechungsraum?
Nee, auf der Bahn.
Auf der Bahn?
Auf der Bahn, genau.
Hallo, ich bin die Miriam.
So eine Art, genau. Hallo, ich bin jetzt auch dabei. Ha? Gut, schön.
Was ja wirklich zauberhaft war, als die Miriam neulich erzählt hat, dass sie ja immer so extrem neidisch war auf deine Einzeltitel, die du gewonnen hast.
Ach, hat sie das gesagt?
Ja, das hat sie gesagt. Sie hat gesagt, ich war immer so ein bisschen neidisch, dass sie diese ganzen Einzeltitel gewonnen hat und dass sie mit dem Trikot mit den Streifen fahren durfte beim Training.
Kann man ein bisschen angeben im Training, tut ganz gut.
Aber das ist so üblich, dass man das Trikot dann auch im Training immer anhat?
Ja, das verstanden. Ja, klar. Also das zur Erklärung, wenn man Weltmeister am Radsport ist, darf man das sogenannte Regenbogentrikot anziehen. Das ist so ein Brustring, der auf dem Trikot ist, der wirklich die Streifen des Regenbogens hat, eben da sind. Zumindest so ein bisschen die Kontinente, aber eine andere Geschichte. Und wenn man diesen Regenbogen gewonnen hat, also Weltmeister gewonnen ist, darf man ein Jahr lang in dieser Disziplin auch den Streifen in Wettkämpfen fahren und natürlich eben auch im Training. Ne? Und wenn man ihn lange mal wieder hat, dann sieht man ihn im Training erstmal gar nicht mehr aus.
Dürfte man damit auch ins Kino gehen?
Na, selbstverständlich. Man darf alles mit dem.
Also, dieser Trick mit der Möhre übrigens von deinem Meditationscoach oder Motivationscoach.
Ja, genau.
Was war das für einer?
Das war eine Mentaltrainerin hier aus Erfurt.
Eine Mentaltrainerin aus Erfurt, alles klar. Was hat die denn noch für Mentaltricks drauf, die sie dir mitgegeben hat?
Na, sowas zum Beispiel. Also das war für mich auch viel Aufarbeitung, wie gesagt, für meinen Unfall. So eine Frage, warum, weshalb, wieso, warum war ich da gerade in dem Ort? Also zur Erklärung, 2009 hat mich ja ein Auto umgefahren und ich bin fast mit dem Leben, also ich habe fast mit dem Leben bezahlt dafür und habe viele Zähne verloren und war fast querschnittsgelähmt und lag im Krankenhaus und so, um das abzukürzen. Ich habe halt einfach Hilfe bei der Aufarbeitung gebraucht und einfach so eine Frage nicht mehr zu stellen, warum genau ich? Weil darauf gibt es halt eben auch keine Lösung. Und es hat mich halt nicht, also gab es Momente einfach, dass ich einfach aufgewacht bin, geweint habe und ich habe jemanden gebraucht, der für mich das ein bisschen objektiver halt klarstellt. Weil wenn ich mit Freunden gesprochen habe oder so, war es für mich immer subjektiv und es hat mir irgendwie nicht so viel geholfen. Mhm. Weil für mich war da immer Mitleid einfach da. Und ich habe jemanden gebraucht, der mit mir das objektiv für mich irgendwie so Taktiken halt macht, wenn mich dieser Tiefpunkt wieder kascht, erwischt, wie ich damit arbeiten kann.
Genau. Ja. Und wer hat dich davon überzeugt, mit einer Mentaltrainerin zu arbeiten?
Das ich selber.
Also das warst du selber?
Das war ich selber, ja.
Denn das ist ja so leicht zu sagen, ich muss weg von dem Gedanken, warum gerade ich, denn darauf gibt es keine Antwort. Das ist leicht zu sagen und aber ganz schwer zu machen und auch wirklich zu fühlen.
Ja, ich hab einfach gemerkt, ich komme halt nicht mehr von weg. Also mich hat das halt einfach viel, viel mitgenommen und ich habe auch gemerkt, dass ich ab und zu mal Wettkampf auch nicht klar war. Und mich so ein paar Sachen mitgenommen, auch alltäglich im Training oder sowas. Und ich mal festgestellt habe, ich brauche jetzt immer eine Veränderung, vor allem auch natürlich hinsichtlich auf die Olympische Spiele.
Ja.
Ist natürlich unheimlicher Druck da. Also man kann sich nicht vorstellen, wie hoch der Druck für Sportler ist, wenn die Olympische Spiele fahren. Und ich musste halt einfach irgendwas finden für mich, wo ich anfange, einfach klar zu werden, strukturiert im Kopf zu werden und einfach, wenn mal was ist, wie ich damit umgehe.
Mhm.
Und ja, klar.
Und das war eine Zeit, in der du auch die Leistung nicht gebracht hast, wo du gemerkt hast, ich denke permanent an andere Dinge, obwohl ich eigentlich voll fokussiert sein sollte, jetzt auf dieses Rennen, auf dieses Training?
Ja, ich konnte mich im Training immer schon gut abschalten, aber für mich war es die Zeit danach eigentlich immer. Die Zeit, wenn man mal im privaten Spiegel guckt und die Narben halt feststellt, die sind immer noch da.
Die sind immer noch da, ja.
Genau, und das war auch eine Zeit noch, wo der Prozess noch ganz aktuell war. Also ich musste ja den Unfallverursacher verklagen. Er wurde ja angezeigt wegen falscher Körperverletzung. Es war ein Polizeibeamter, also gegen das Schmerzensgeld noch, gegen die falsche Türung und sitzt da halt einmal beim Gerichtsverfahren und dann guckt ein Gutachter dich an und sagt, ja, die Verletzungen sind plausibel zum Unfallhergang. Und man denkt sich, ey, ich sitze neben dir. Also guck mich an, es ist so gewesen. Und das hat mich schon, es war schon sehr, sehr hart, dieser Prozess auch. Es war sehr, sehr hart und ich habe einfach gemerkt, ich brauche jemanden und das immer auch aufzuarbeiten.
Okay, und du musstest, und das war wirklich eine ganz schwere Zeit, du musstest ja quasi um Schmerzensgeld streiten gegen das Land Thüringen auch
ganz
noch.
Ganz genau.
Das sich sonst ganz gerne auch gebrüstet hat, ne? Mit ihrer Christina Vogel, mit all den Erfolgen.
Ja, man muss natürlich so sagen, ich bin auch Polizeibeamtin und ich weiß, wie das ist. Das sind natürlich immer zweierlei Sachen auch, ne?
Ja.
Es war so, dass der Polizist eine Ausübung seines Dienstes war, deswegen haftet hier der Freistaat Thüringen und nicht er privat.
Okay.
Und es ist natürlich eine Finanzbehörde, die sich dann versucht, natürlich wenig zu zahlen. Mhm. Und das andere ist natürlich Sportbundes etc. Also ich weiß auch, jeder hat das Recht zu klagen und der Rechtsmittel liegt jedem offen.
Mhm.
Ist auch richtig so, da haben wir in der Vergangenheit auch lange für gekämpft, dass wir eine Demokratie sowas eben haben. Aber wenn man natürlich das selber betroffen ist, dann tut es halt schon extrem weh, ne? Wenn dann der Richter dasteht. Und der Freistaat Thüringen, der Vertreter der Finanzdirektion, sagt, naja, also eigentlich, ja nö, Schmerzensgeld, machen wir mal 5.000 Euro, da wird mit meinem Fahrrad bezahlt. Und ich denke mir, ich bin fast gestorben dabei.
Ja.
Das tut schon weh, aber ja, es war dann doch besser. Auch ist er auch verurteilt worden.
Okay.
Und es war ein langer Prozess. Also ich glaube, 2012, ja, 2009 war der Unfall und 2013 sogar habe ich die letzten Verfahren noch gehabt.
Okay. Und diese 5.000 Euro, die du bekommen hättest jetzt erst einmal, die hätten aber nicht für dein Rad gereicht, oder? Denn dein Rad war hin.
Ja genau, mein Fahrrad war hin. Also es gibt noch ein total gruseliges Foto eigentlich, wie mein Fahrrad einfach auf die Hälfte zusammengeschrumpft ist, weil ich zur Erklärung, es war so ein Bus, Mercedes Vito, und ich bin die Seitenscheibe reingeflogen, die letzte.
Ja.
Und habe mal kurz dran Hallo gesagt und durch diesen Aufprall ist viel mir kaputt gegangen und mein Material war Schrott und muss alles bezahlt werden. Dann habe ich gesagt, ey, 5.000 Euro, ich bin jetzt hier niemand, der hier Millionen möchte wie in Amerika, aber das, also wirklich, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht.
Nee, klar.
Und musste dann einen Klageweg einlegen.
Diesen Moment, hast du den immer noch lebhaft in Erinnerung oder ist der dann auch irgendwann mal weg und man sieht es nur von außen?
Zum Glück, muss ich eigentlich sagen, ist er nie da gewesen. Ich glaube, es ist so eine Schutzreaktion, die der Körper einfach hat. Also ich kann mich an die Sekunden vorab alles ganz genau erinnern, wo ich war, was ich geguckt habe und wie der Vogel da gesungen hat. Aber die Zeit des Unfalls ist weg, komplett. Und danach weiß ich erst wieder, wie ich aus dem Koma aufwache. Ich war da, mein Lebensgefährte kam auch dann gleich zur Unfallstelle und hat mir da ein paar Sachen erzählt. Also ich war da, ich war nicht weg, auch wenn, wenn ich da lag und auf die Ärzte gewartet habe, aber es ist an meinem Gehirn einfach vollkommen gelöscht, da ist nichts mehr übrig.
Okay, auch dank des Schocks
natürlich. Ich denke mal, ich meine, so kann ich ein bisschen unbeschwerter sein, vielleicht auch bei brenzligen Situationen, die man mal auch auf der Bahn hat vielleicht und im Straßenverkehr. Ich meine, passiert mir jeder mal, dass man, ich bin halt Unfallverursacher auch nicht böse. Ich meine, oft denkt man, ja, man schafft es noch, man hat es noch nicht geschafft.
Mhm. Klar.
Ja, ist jedem, wenn jeder mal ehrlich ist, es ist jedem mal passiert, dass man dachte, es war knapp.
Auf jeden Fall.
Und ist natürlich auch schon so gegangen, dass ich dachte, oh, das war jetzt wirklich knapp.
Und es war ein Kollege im Prinzip von dir, aber du kanntest ihn nicht.
Ja, ich bin Bundespolizistin und der war Landespolizist.
Ah ja, alles klar.
Genau, also von daher passiert es halt. Und ich glaube, weil ich mich nicht daran erinnern kann, ist es ganz gut, dass ich in solchen Situationen einfach dann klar sein kann.
Mhm. Gab es Kontakt noch zu dem anderen Polizisten?
Also nein.
Gar nicht mehr?
Gar nicht.
Dich auch nicht besucht oder sich um dich gekümmert und das nicht? Hätte er das tun sollen, deiner Meinung nach?
Ich verstehe natürlich auch, was Strafrecht ist und Schuldeingeständnis und was nicht.
Okay.
Ich hätte mir aber ein bisschen Anteilnahme gerne gewünscht eigentlich.
Ja. Ich glaube, du hattest damals tatsächlich eine Helferin vor Ort, die perfekt reagiert hat, die aber es anders gemacht hat, als die meisten von uns es wahrscheinlich gemacht hätten.
Ja, ich bin eigentlich traurig. Ich hätte gerne gewusst, wer sie ist.
Und du weißt nicht mal, wer die Helferin war.
Ich weiß nicht, wer sie ist. Nein. Ich habe es im Gerichtsverfahren nur erfahren. Ich würde gerne wissen, wer sie ist.
Ach Gott.
Bei ihr habe ich zu danken, dass ich nicht querschnittsgelähmt bin. Normalerweise, wenn man einen Unfallort kommt, denkt man sofort, habe ich mal gelernt, stabile Seitenlage.
Mhm.
Da aber meine fünfte Brustwirbelsäule von Beidseite gebrochen war, bin ich ganz, ganz knapp an einer Querschnittslähmung vorbei gewesen.
Mhm.
Und wenn man mich da hätte ein bisschen falsch gedreht, also nicht richtig achsengerecht, dann hätte das sich verschieben können und meine Bandscheibe hätte ins Knochenmark drücken können. Die hat einfach gesagt, nee, der Rücken, lass einfach liegen. Bis dann die Ärzte kamen, das richtig gemacht haben. Und das war, warum ich jetzt nicht beim Paralympics bin, sondern beim richtigen Sommerspielen.
Ach, das war auch keine Sanitäterin?
Nein.
Ach so, das war jemand von der Straße.
Genau, eine ganz zivile.
Und die ist dann einfach weitergegangen?
Ja. Also ich kenne keine, ich weiß nicht, ob es da Zeugen geladen war oder nicht. Das wäre natürlich, wäre schön, vielleicht jetzt, wenn du am 20. Mai 2009 da warst, melde dich bei mir.
Das wäre doch mal schön.
Das wäre wirklich schön, wenn ich die Dame, das wäre schön, ja.
Also Christina, du wirst ja nicht nur für deine Bahnradkünste bewundert, sondern, und meine Kollegin Manuela Ried kommt hier gerade ins SWR3-Studio,
Hallo.
sondern du wirst auch bewundert für dein ungeheures Geschick auf dem Parkett.
Ich bin ein ganz großer Fan deiner Outfits bei der Sportlergala.
Oh,
vor eineinhalb Jahren zum Beispiel in Baden-Baden, da hattest du die vermutlich höchsten High Heels an, die ich seit langem gesehen habe. Die waren, glaube ich, es waren 15, 20 Zentimeter Absatz. Unfassbar, wie du damit gehen konntest. Und dein Kleid war der Hammer. Das war so dieser Newton mit ganz vielen Steinchen, glaube ich.
Mhm.
Und einem total tiefen Ausschnitt. Das sah toll aus. Da war ich ganz großer Fan, weil ich mir dachte, ja, man muss sich auch mal was trauen. Das ist gut.
Ja, ich bin nur 1,60, da kann ich Schuhe bis in den Himmel anziehen. Ne?
Und du hast damit auch sehr, sehr lange getanzt, ne?
Dankeschön. Ja, wenn man was sagen kann, dann habe ich echt gut trainierte Beine, ne?
Ja, aber wie kann man denn überhaupt auf diesen hohen Dingern laufen, liebe
Absolut.
Frauen?
Also, ja, ich weiß auch nicht.
Ich bin 1,60, ich habe halt auch schon früh angefangen mit hohen Schuhen.
Wie alt warst du, 12?
Ja, so ungefähr, die ersten Schuhe. Mama hat früher immer gesagt, ganz kleine Schuhe, ne? Meine ersten waren so 3 bis 5 Zentimeter. Mehr durfte ich nicht und dann war es ganz schnell... Wie ich 18 war, ging's los, ne?
Und das sind die mörderischsten Teile bei dir im Schrank?
Ja, so ziemlich, ja. Wobei ich habe noch ein Plateau, die sind ein bisschen höher, aber das zählt nicht. Weiß nicht, so ein Keilabsatz ist mit einem Plateau. Ich glaube, die höchsten sind tatsächlich 18 bis 15 Zentimeter ungefähr. Aber es zählt halt, weil es halt kein Absatz ist, sondern so ein Plateau mit Absatz quasi.
Ja, aber die werden doch bei der nächsten Sportler des Jahres-Gala im Dezember
unbedingt.
In Baden-Baden, werden die doch cool, Manu, oder? Die möchtest du sehen, oder?
Ich will die unbedingt sehen und ich werde dich dann auch wieder darauf ansprechen, weil diese Teile immer so mörderisch herrlich sind.
Na, wenn die zum Kleid passen.
Unbedingt.
Also Christina, irgendein 70er-Outfit vielleicht dann.
Ein 70er-Outfit. Was ist denn nächstes Jahr 2018? Ja. 2020 muss ich irgendwas Japanisches machen, habe ich gesagt. Vielleicht komme ich im Kimono. Oder? Das darf ich nicht erzählen. Vielleicht klaut mir jemand die Idee.
Wegen der Olympischen Spiele.
Genau.
Bist du eine, die ganz viel tanzt? Ich meine, du kennst das schon. Obwohl, Manu, entschuldige, ich muss nur kurz mal klären. Manu will gerade schon wieder gehen. Aber Christina, wenn man mit 12 Jahren schon anfängt, diese hohen Dinger zu tragen, dann ist es doch die Pflicht der Eltern zu sagen, das ist nicht gesund für den Rücken. Erst recht nicht, wenn du später mal Bahnradweltmeisterin werden möchtest.
Hat ja, man merkt, er hat, ne?
Er hat eine Tochter, ne?
War nicht so schlecht. Ach so, also nein, hohe Schuhe sind ganz schlecht. Ganz schlecht. Nein, aber man tastet sich ja ran. Ich war nicht so, dass ich mit 12 in die Schule gegangen bin damit und so, ne? Also zu einer Hochzeit oder sowas durfte ich schon mal ein bisschen hohe Schuhe anziehen. Das war ja natürlich, man hat sich rangetastet, so sage ich mal, ne? Und ich wollte es immer, ich habe halt nicht gesagt, dass Mama mir so aufgedrungen hat, sondern ich wollte es von mir aus. Und klar hat Mama immer gesagt, na, nicht so lang und hohen Schuhen und nicht so hoch, bla bla. Aber wenn man sie so langsam rantastet und es immer entsprechend ist des Alters, dann passt das, denke ich.
Ja, vor allem mit 12, das ist natürlich ein Alter, da lässt man sich nicht mehr so ganz easy von der Mama was sagen. Ja. Also ich finde 12 schon so,
Wir waren alle rebellisch, ne?
Ja. Ich wollte gerade sagen, wie war es ganz besonders du als 12-Jährige und als Teenager?
Schwierig? Also SWR ist ja nicht, was Mama hört, ne? Ich war ein Rebell. Nein, also ich war okay. Also Mama hat früh gemerkt, man kann mir mit Radsport mir ganz wehtun. Also bei mir wurde nicht der Fernseher verboten und das Telefon, sondern mir wurde Training verboten. Und das tat mir schon sehr weh. Also musste ich quasi spuren. Ne?
Boah, zum Glück hast du damals gespurt, ey.
Ja,
sonst wärst du damals nicht jetzt oben auf dem Treppchen permanent.
Wer weiß, genau.
Christina Vogel, die in Erfurt sitzt in unserem Studio. Und eine ist die, und deswegen steht sie auch ganz oben, die so viele Herausforderungen in ihrem Leben schon bewältigt hat. Es sind auch immer mal so die kleinen Sachen, die einen ärgern und die einen stichen. Du hattest einen Trainer, mit dem du jahrelang gearbeitet hast. Und den konntet ihr aber nicht halten, weil die Chinesen einfach mehr Geld bezahlt haben und man ein solches Angebot auch sehr schlecht ausschlagen kann. Wie schwer war der Moment für dich, als du das erfahren hast?
Sehr, sehr schwer. Da ist jemand, mit dem man letzten sieben Jahre zusammengearbeitet hat.
Ja.
Und wenn man jemanden täglich sieht und selbst wenn man nicht zu Hause ist, auf Lehrgängen in der Welt über ist, dann schreibt man ihn trotzdem täglich, weil auch so Abstimmungen, wie intensiv soll man fahren, welche Gänge. Also ein Trainer ist für einen Sportler schon eine sehr, sehr wichtige Person im Leben und ein sehr, sehr wichtiger Halt im Leben halt eben auch einfach auch. Und also wenn man heißt, ja, ich bin weg in 2 Wochen. Tat das halt schon weh. Und ich habe tatsächlich kurz überlegt, hat denn jetzt Sport in meinem Leben noch gerade Sinn? Also gibt es für mich Alternativen? Ja, ja, nein, vielleicht. Was mache ich jetzt gerade? Also ich habe so eine Stunde wirklich, ein, zwei Stunden wirklich da gesessen mit meinem Lebensgefährten Michael, überlegt, philosophiert, durchgeatmet, was mache ich jetzt?
Mhm.
Und ja, es hat schon weh, aber es ist, wie es ist. Er ist nach China gegangen, die müssen unverschämt Geld zahlen.
Ja.
Unverschämt Geld zahlen. Mhm. Das ist natürlich nicht nur das Geld, es ist auch für Tim andere Aufgaben. Er war ja nur Olympiastützpunkttrainer, da ist er Bundestrainer. Mhm. Natürlich ist das Aufgabenfeld ein bisschen größer. Eben hat sportreformmäßig in Thüringen und allgemein Deutsch ein paar Sachen, die ihn angestoßen sind, wo er gerne weiter wollen würde und es nicht konnte.
Ja.
Und dann war natürlich für ihn die Resultat, ich gehe und ich nehme die Chance an. Also ich bin nicht böse, dass er gesagt, er geht.
Ja.
Das ist jeder, der mal weiter möchte. Es ist eine gute Chance, auch in einem anderen Land immer zu gucken, wie es da ist, seine eigene Erfahrung zu sammeln.
Ja,
deswegen bin ich nicht sauer, aber ich wäre irgendwie schöner gewesen, wenn man gehört hätte, ja, übrigens, ich habe ein Angebot, ich werde mal gehen, bevor man das so offiziell erfährt.
Und du hast es als erstes aber von ihm erfahren?
Jein, ja.
Also oder über jemand anders?
Ja, über jemand anders, dass der Buschfunk da kommt, dann habe ich noch angesprochen und dann hat es mir erzählt.
Oh Gott, habt ihr noch Kontakt?
Ja, nicht mehr so viel.
Also,
er wohnt ja in Erfurt in der Nähe von mir, hat jetzt sein zweites Kind noch bekommen vor 3 Wochen. Also
okay.
Ich meine, ich war 7 Jahre lang wichtigste Person in meinem Leben und man kann nichts wegschalten. Aber für mich, ich wollte, nachdem er gegangen ist, erstmal Distanz für mich wahren, erstmal Distanz bekommen und für mich auch diese Entscheidung alleine treffen zu können. Ich meine, oft hat man eine Idee, was man machen möchte und man stimmt sich mit dem Trainer ab. Aber es ist ein Sicherheitsding einfach nur nochmal. Ne?
Mhm.
Und das war halt einfach nicht mehr da. Und ich wusste, ich muss ganz schnell wieder für mich allein diese Sicherheit eben auch bekommen, bis halt ein Trainersatz für uns da ist und eine Lösung da ist. Und für mich ging das einfach nur, wenn ich das alleine mache und nicht mit ihm schreibe oder sowas. Also er war immer noch für uns da.
Ja.
Er hat immer gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann frag einfach nochmal und ich probiere so gut, wie es geht. Natürlich im Interessenkonflikt mit den Chinesen, aber euch zu helfen. Aber ich wollte es erstmal nicht. Ich wollte dann wirklich direkt erstmal Distanz, einfach wirklich mentale Distanz her haben und so. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, denke ich.
Ist er denn erfolgreich in China jetzt?
Gut, er baut das erst auf,
ne?
Genau.
Ja. Und inwieweit war seine Funktion auch, mit dir ein bisschen auch im Alltag zu helfen, dich im Alltag zu beraten und nicht nur was technische Dinge und das Bahnradfahren angeht? Oder hat sich das beschränkt vor allem auf das Fachliche?
Nicht nur auf das Fachliche, man leidet und man weint zusammen und man freut sich und ich habe mit ihm die größten Erfolge geteilt. Ich bin mit ihm 2-mal Olympiasieger geworden und 10 Welten, 9. neuen Weltmeistertitel, die gehen zu ihm.
Mhm. 10 und 11 habe ich. 10 und 11 waren jetzt, genau.
Und also ich habe mit ihm Weltrekorde gefeiert. Also das ist eine total krasse, das waren krasse 7 Jahre. Mhm. Und er war natürlich wirklich wichtigste Person neben dir einfach. Und man berät sich, wenn es einem schlecht geht. Man erzählt, wie es bei der Polizei war oder wie es manchmal privat ist oder sowas. Also ein Trainer ist nicht nur ein Trainer, sondern ein Trainer ist alles. Ist Mutti für alles. Ein Trainer ist Psychologe, also Technikberater. Mhm. Ein Trainer ist als Sportler wirklich eine der wichtigsten Personen, die man haben kann. Und man vertraut ihm halt. Und nach 7 Jahren vertraut man Personen einfach auch blind. Mhm. Weil es passt ganz gut. Man hat eine Beziehung miteinander aufgebaut. Und ja, wenn es auf einmal weg ist, dann tut es halt schon weh, ne? Mhm. Das ist wie, wenn man sich nach 7 Jahren von seiner Frau trennt.
Aber wirklich. Hast du denn das neugeborene Kind schon gesehen?
Nein, noch nicht.
Das noch nicht. Kommt aber noch.
Ja.
Kleinen Strampler vorbeibringen oder sowas.
Ja, mit Weltmeisterstreifen, vielleicht so Future World Champion
oder so. Stimmt. Ja, oder zumindest mit Regenbogenschreifen. Genau. Also wenigstens das dann. Ja. Also diese Fähigkeit, die du ja besitzt, auch zurückzukommen. Und das war nach diesem ganz schweren Unfall 2009, war das ja besonders hart. Diese Fähigkeit, hast du die schon von Anfang an besessen, auch als Jugendliche? Oder entwickelt man die irgendwann?
Das ist eine unheimlich schwere Frage. Ja, sowas kann ich echt schwer beantworten irgendwie. Warum, weshalb, wieso? Und ich glaube, das ist einfach vielleicht ein bisschen was Angeborenes und ein bisschen was Antrainiertes irgendwie. Mhm. Also ich bin nicht gläubig, aber meine Mama hat immer gesagt, dass Gott einem nur so viele Aufgaben gibt, wie man halt schaffen kann. Und ich habe vorhin nach dem Unfall gedacht, okay, der Mann muss glauben, ich kann das. Mhm. Also kann ich das. Und ich denke halt, wenn man Situationen einfach akzeptiert, wie sie sind, schnell abhakt, dann kann man schnell weiter. Mhm. Und ich glaube, wenn man da versucht, immer dran zu denken, dann kann man so viel schaffen, dass man eben auch glaubt. Klar, es ist manchmal schwerer, manchmal leichter, aber ich denke, wenn man das immer so im Hinterkopf hat, dann passt das schon.
Wie viel trainierst du eigentlich auf der Straße auch für das Bahnradfahren?
Nicht so viel. Wir sind ja reine Bahnfahrer und früher sind man noch hunderte von Kilometern gefahren, hat sich sehr, sehr verändert. Also lass mich lügen, vielleicht auf 4.000 bis 5.000 Kilometer im Jahr auf der Straße, nicht so viel. Also,
ja, denn ich komme nur drauf, weil der Unfall 2009, der passierte ja auf der Straße.
Genau, auf der Heimfahrt von einem Training.
Auf der Heimfahrt von einem Training. Ja. Mit dem Rad fährst du auch direkt zum Training, trainierst und fährst mit dem Rad dann auch wieder zurück?
Das war ein normales Straßenrad, genau.
Ach, das war ein normales Straßenrad,
genau. Aber mit dem Bahnrad fahre ich nie im Straßenverkehr, das geht nicht.
Ich wollte gerade sagen, aber da wärst du schneller vielleicht, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich, aber so SDVO, ne, so ohne Bremsen, ohne Rücklicht und so.
Ah, das ist ganz schlecht.
Der Polizist in mir, ne?
Genau, außerdem musste dich einer an der Schulter halten, wenn du an der Ampel stehst.
Ich kann noch Stehversuch.
Also stimmt ja auch wieder. Das habe ich ganz vergessen. Christina, einer der Momente, an den wir natürlich auch immer denken, wenn der Name Christina Vogel fällt, das war Rio vor 2 Jahren.
Sattel, ne?
Ey, diese Geschichte mit dem Sattel, das war ja einfach komplett irre. Ich weiß nicht, wenige Meter vor dem Ziel bricht dir dein Sattel ab. War das jemals vorher passiert, sowas?
Nee, so eine Sattelgeschichte ist noch nie passiert vorher. Also ich wüsste es nicht, dass es so mal vorher passiert ist und ist einmal was Krasses, weil ich keine Ahnung, wie ich das geschafft habe auch. Man muss ja denken, ich fahre hier über 60 km/h. Ich habe eine Trittfrequenz in über 145 waren es, glaube ich. Mhm. Und da kann man nicht einfach mal so im Stehen fahren. Also man kann einfach nicht ohne Sattel fahren. Und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, nur nicht stürzen. Nur nicht stürzen, irgendwie den Popo da festhalten, dass der bloß keinen Kontakt mit dem Reifen hat. Mhm. Weil Kontakt mit meinem Popo im Reifen, wäre das für mich ein Sturz gewesen und wer weiß, was passiert hätte. Also ich hätte auch einen Schlüsselbeinbruch locker haben können oder sowas. Und darum konnte ich erstmal die ersten Sekunden gar nicht nachdenken. Habe ich jetzt gewonnen, habe ich jetzt nicht gewonnen? Mhm. Und erstmal retten, durchatmen, überlegen, wie sitze ich auf meinem Fahrrad jetzt eigentlich ohne Sattel? Dann nach einer halben Runde, Moment mal, habe ich jetzt gewonnen oder habe ich jetzt nicht gewonnen? Und dann habe ich Kurve rum schon meinen Trainer, den Detlef Übel und meinen Lebensgefährten an der Bande halt springen und schreien und dachte, oh Gott, ich habe jetzt echt gewonnen, ne? Ich habe jetzt einfach echt ohne Sattel gewonnen. Das war verrückt. Also war einfach, keine Ahnung, unbeschreibliches Gefühl nach wie vor noch.
Aber was das Rennen betrifft, waren es wirklich nur wenige Meter ohne Sattel, ne?
Ja, die letzten Meter ungefähr.
Also,
man macht ja diesen berühmten Tigersprung.
Ja.
Das heißt, zur Erklärung, man wirft sein Fahrrad unter einem vor, dass es in dieser Kunde schneller ist als man selber. Das ist wie dieses Fotofinish, diesen letzten Sprung nach vorne.
Das Rad noch vorschieben.
Und genau. Und dadurch war so viel Druck hinten auf dem Fahrrad drauf, dass man diese Hülse, wo der Sattel drauf ist, einfach abgefallen ist und ich dann quasi meinen Sattel verloren habe.
Aber was für eine Geschichte wieder.
Ja, verrückt, ne?
Du, wenn man aber später mal die Memoiren schreiben will, dann muss man auch ein paar Geschichten sammeln.
Aber ich sag mal, irgendwie geht's bei mir einfach nicht. 2012 bin ich Olympiasieger geworden gegen die Briten. Disqualifiziert und distanziert, Bab Olympiasieger, die einzigen, die regulär am schnellsten waren. Und also auch verrückt eigentlich, 2016 verliere ich meinen Sattel. Ich weiß, ich will gar nicht an 2020 denken. Was passiert da erst?
Ich weiß nicht, was könnte da noch kommen?
Ich weiß es nicht, viel mehr kann ich, ne?
Wenn das Rad abfällt.
Nee, das reicht jetzt mit Teilen verlieren.
Ist das schon mal passiert? Nein.
Nee, also beim Sturz, aber dann müsste ich ja stürzen, das macht keinen Spaß. Ja.
Wie sehen bei dir eigentlich die 30 Minuten vor einem entscheidenden Rennen aus?
In sich gekehrt.
Ja.
Musik.
Musik, okay.
Killerblick auf,
Killer,
dass ich nicht gelesen werden kann.
Okay, der ist für die Gegner natürlich.
Selbstverständlich.
Aber genau. Stehen dann da nicht irgendwie 10, 20 Fahrerinnen, die alle Killerblick drauf haben?
Ja, aber ich kann am besten.
Ehrlich, wie schaffst du das?
Auch manchmal ist es einfach auch da, dass man sich selber ein bisschen hochfährt oder so. Also ich überlege natürlich, guckt man sich Taktik an, die Läufe vorher ein bisschen so einzuordnen, was macht man jetzt, wie hat sie reagiert im Lauf vorher.
Ja.
Vielleicht überlegt man nochmal, ob man einen Gang hochbaut oder runterbaut. Und dann ist es einfach so wirklich im Kopf fertig machen und darauf einstellen, dass es jetzt gleich um die Wurst geht.
Mhm. Der Killerblick und die Musik auf den Ohren. Welche Musik hörst du?
Ich fange immer so ein bisschen beim Warmfahren so an mit so ein bisschen Classic, die so gerade so im Chartset sind. Mhm. Und ebe ich da immer vor zu auch mal Metallica, auch mal Marilyn Manson, so die früheren Songs und sowas, noch was recht Hartes.
Mhm.
Und dann höre ich mal auf mit so Songs, die mir irgendwas bedeuten, die ich mal irgendwann gehört habe, mit denen ich irgendwas Gutes Verbindung habe oder sowas, genau. Und dann geht's ab auf die Bahn.
Welcher Song war das jetzt bei der WM in den Niederlanden?
Also
der letzte, mit dem du auch etwas verbindest?
Wie geht denn ein Hoch auf uns, heißt der, ne? Mhm. Das ist so ein Lied von Miriam und mir, genau. Es ist seit 2016 ist das Ding bei uns dabei. Es ist eins der Lieder so quasi, genau.
Und ist auch was ganz Ruhiges dabei. Erst dachtest du Classics, aber du meinst so normale Songs, die in den Charts sind, so ganz.
Ja, klasse, also keine Classics. Ich bin Miriam, also es gibt immer Streit. Miriam darf im Zimmer keine Musik aussuchen, weil da kommt wirklich nur klassische Musik. Es ist ja von ihrem Vater und verstehe ich alles, aber ich bin das gar nicht. Und Miriam würde Schlager hören. Das bin ich auch gar nicht. So, ich habe die Musik, ich habe die Box, ich habe die Gewalt.
Hey, DJ Christina is in the house.
Genau.
Is in the room. Und warum hat Miriam immer Klassik? Ist der Vater Musiker auch?
Ja,
im
der
Orchester.
Vater, genau, im Orchester.
Ah, ja.
Unter anderem, genau. Und die Mama, die können alle Klavier spielen, Gitarre spielen. Mhm. Also Miriams Familie ist da auch sehr musikalisch begabt, vom Instrument begabt. Miriam kann auch Klavier spielen zum Beispiel. Hat sich, glaube ich, auch ein Piano nach Hause geholt. Ich weiß, ob es angekommen ist jetzt oder nicht.
Ja.
Ja, und ich kann das nicht. Also ich bin das nicht.
Du bist der DJ.
Genau.
Also du wirst noch eine ganze Zeit lang Rad fahren. Und da freuen wir uns drauf, denn wir rechnen schon noch mit einigen Medaillen. Gerade 2020, dann im Kimono.
Ja, wäre schön. Ne?
Und dann im Kino, wäre schön. Was kommt denn danach? Inwieweit machst du dir Gedanken? Also du hast einen Beruf, du bist Polizistin. Wirst du in den ganz normalen Dienst einsteigen dann irgendwann? Oder hast du noch anderes im Hinterkopf?
Ich muss ja jetzt immer schon meine Hospitation im Jahr machen. Ich bin Beamte der Bundespolizei und das heißt, dass ich 4 Wochen im Jahr eine Hospitation ablegen muss und dann ganz normal in den Streifendienst gehe. Es macht doch mal Spaß, wenn man da wieder normale Probleme aber hören kann. Nicht nur Aero und Gewicht ist so Gewicht und Fahrrad muss viel leichter und Reifen und man hört mal so normale Probleme im Alltag, ist auch mal was Schönes. Aber
super.
Ja, ich bin 2020, werde ich 30.
Mhm.
Und also ich möchte nicht so weit planen. Also ich möchte die nächsten noch knapp 2 Jahre bis zum Spielen, die möchte ich nochmal mit voller Konsequenz angehen. Und danach mache ich Standardbestimmung. Wie gut geht's? Bin ich noch die Gejagte oder sind sie mir schon vorbeigerannt? Wie schwer ist es mittlerweile? Also die Frage ist auch immer, wie lange will man das auch mental mitmachen, auf diesem Niveau auch da eben zu sein und immer so gejagt werden zu sein? Das ist natürlich auch was sehr, 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 sehr Schweres. Man denkt, man fährt vorne weg, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und danach überlege ich mir einfach mal, vielleicht gibt es noch irgendein schönes Event, was ich mal fahren möchte, sage, okay, danke, das reicht. Vielleicht ist zu Hause nochmal eine Weltmeisterschaft in Berlin oder sowas. Also ich möchte da noch nichts sagen. Also ich fahre 2020 und dann überlege ich mir mal, wo die Reise noch hingeht. Aber wenn ich meine Karriere beende, dann geht es in den Polizeiverzugsdienst, hoffentlich am Erfurter Hauptbahnhof bei der Bundespolizei.
Was ist denn Polizeiverzugsdienst?
Polizeivollzugsdienst.
Ach so, ja, Verzugsdienst. Nee, das klang gar nicht so positiv.
Nee, Polizeivollzugsdienst.
Der Vollzugsdienst und dann rund um den Erfurter Hauptbahnhof, deine Hood.
Genau, meine Hood.
Später dann. Meine Station. Wenn du entspannst, denn das ist ja auch ganz wichtig. Nach den ganz großen Events, da ist ganz viel Spannung und Anspannung, da muss Entspannung kommen. Wie machst du das am liebsten?
Ich bin ja eigentlich ein total verrücktes Kind. Also ich habe eigentlich eine Macke. Aber so privat bin ich eigentlich, ich habe halt viele Sachen für mich einfach ebnen müssen. Also ich habe, der Sport ist unheimlich schnelllebig und ich brauche einfach diese Fels in der Brandung für mich zu Hause. Das ist so mein Lebensgefährte, meine Familie, vor allem auch mein Haus. Ich habe in Erfurt ein Haus gebaut. Ja. So ein Rückzugsort, der einfach immer da ist. Und entspannen ist im Garten Häuslebauer. Da gibt es immer was zu tun, ne? Immer was zu tun. Es macht halt Spaß, auch einfach mal zu Hause auf der Terrasse zu liegen und einfach nichts zu machen. Genau wie einfach irgendwas abgefahren zu verrückt meinen Freunden zu machen. Also
wie zum Beispiel?
Ja, ob es ein Kletterpark ist oder sowas, ne? Oder irgendwo, ach, keine Ahnung. Ich war letztes jetzt in Noras, hier in Erfurt, und habe so eine Fahrsicherheitstraining mitmachen dürfen.
Eine was?
Da gibt es ein Fahrsicherheitstraining.
Ein Fahrsicherheitstraining.
Und auf diesem Gebiet gibt es jemanden, der macht eine Driftschule. Mhm. Driften ist natürlich für jeden, der mal so eine Rennfilme gesehen hat, der denkt sich, geil.
Also
genau das will ich machen. Also muss ich eigentlich mit einer Trainingsgruppe, wir müssen diese Driftschule, ich will das machen.
Also nicht nur bei Regen und Schnee, sondern einfach spektakuläre Umdrehungen
driften,
mit dem Auto.
Driften muss gelernt sein.
Driften muss gelernt sein,
ja, klar. Ich meine, wenn ich mal, wenn man es probiert, mal, weißt du, auf dem Park, keine Ahnung, auf dem Rasen, wenn ich mal am Parkplatz, wo viel Schnee ist, denkt man, komm, ich mach das mal. Ich drifte ungefähr genau 2 Meter und dann habe ich mein Auto mal viel zu doll unter Kontrolle. Ist für den Straßenverkehr echt gut. Aber um Spaß zu machen, macht das halt, ist halt blöd, ne? Deswegen, ich muss in die Driftschule.
Man muss Ziele haben. Man muss Ziele haben. Du hast sie nicht nur, was den Sport angeht, du hast sie auch privat. Und jetzt hast du gerade gesagt, ich habe ja Macken, ne? Ich habe ja Macken. Was ist deine größte Macke?
Oh, ich habe, na, puh, keine Ahnung. Also,
ach so, jemand, der sagt, ach, ich habe ja so viele Macken, sagt jetzt, oh, weiß ich jetzt nicht.
Na, ich bin halt entweder, alles, was glänzt, ist genau meins. Alles, was verrückt ist, genau das macht Christina zum Beispiel. Ne? Mhm, so, ich bin halt ein Duraz, wenn ich mal feiern gehe, zum Beispiel, wenn ich mal feiern gehe, dann habe ich eine Duracell-Batterie. Die ganze Zeit auf dem Dancefloor. Und mich kriegst du nicht kaputt. Ich tanze und tanze und tanze und tanze und so. Und sowas halt. Ich denke mal, die Leute am Radio, ich glaube, die haben Probleme, mich zu verstehen, weil ich ein bisschen schnell rede.
Naja, das ist so bei Duracell-Hasen. Genau. Und du merkst, es sind immer wieder Hasen bei uns. Vorhin hatten wir zweimal Hasen. Einmal, ich weiß gar nicht, das erste Mal war das mit der Möhre als Motivation.
Ja, und dann
greift die Möhre und dann war nochmal was mit Hasen.
Die Fuchsjagd.
Ja, die Fuchsjagd und danach kam nochmal was mit Hase in unserem Gespräch, genau. Da habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist ja schon wieder der Hase.
Ja, der Hase. Jetzt Hase.
Hast du denn einen Hasen gehabt mal
wenigstens? Nein, noch nie. Doch, meine Eltern, die haben mal Hasen gezüchtet ein bisschen.
Oh, okay.
Und zum Schlachten, das war echt gemein, wenn man mit seinem Hasen früher gekuschelt hat und dann man ihn essen musste später, das war gemein.
Gut. So, aber wenigstens enden wir dann doch noch mit einem Lachen.
Genau.
Christina Vogel, unsere Bahnradkönigin, eine der wirklich erfolgreichsten, verrücktesten, muss man sagen. Also nach heute Vormittag weiß ich auch verrücktesten und definitiv sympathischsten Sportlerin, die wir hier in Deutschland haben. Und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Rennen.
Dankeschön.
Bleib erfolgreich und Dankeschön für heute. Ganz viele Grüße nach Erfurt.
Danke.
Talk mit Tees.